Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literadio. Zu Gast bei mir ist heute Peter Röster und wir sprechen über das Buch In den Spiegel greifen von Achim Benning, Texte zum Theater 1976 bis 2023, das Peter Röster eben herausgegeben hat und erschienen ist im Hollitzer Verlag. Herzlich willkommen, lieber Peter.
Danke, ja.
Kurz vielleicht dich zum Vorstellen. Du bist Professor für Dramaturgie an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, das Max-Reinhardt-Seminar. Und du bist Vorsitzender der Theodor-Kramer-Gesellschaft und Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Exilforschung. Achim Benning ist für seine Leistungen in Vergessenheit geraten ein bisschen. Im Buch heißt es auch an einer Stelle im Nachwort von dir: Gemessen an ihrer Bedeutung kann die Direktionszeit von Achim Benning als die am meisten verkannte Periode des Burgtheaters in jüngerer Zeit angesehen werden. Also vielleicht zur Einführung: Achim Benning, geboren 1935, gestorben im Jänner dieses Jahres, in Magdeburg geboren, kam zum Studium nach Wien, hat am Max-Reinhardt-Seminar studiert und ist dann geblieben.
Er wollte für 2 Semester Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft, also Germanistik studieren, in Wien.
Ja. Und er war dann Schauspieler und Regisseur und ist 10 Jahre Burgtheaterdirektor gewesen. Und dann später ist er ans Schauspielhaus Zürich gegangen und als nächste Station in seinem Berufsleben war er dann Professor am Max-Reinhardt-Seminar. Bevor ich das Buch zum Lesen angefangen habe, habe ich mir gedacht, ich weiß sehr wenig darüber. Und dann bin ich am Anfang auf Christine de Grancy den Namen gestoßen und habe dann eben erkannt, dass ich eigentlich sehr viele Bilder zur Regiearbeit und zur Direktionszeit von Achim Benning habe, weil er Christine de Grancy beauftragt hat, Fotos zu machen. Und es gab vor 2 Jahren im Theatermuseum die Ausstellung Sturm und Spiel, wo ihre Theaterarbeiten gezeigt wurden. Das heißt, im Lesen hatte ich dann eigentlich oft die Bilder von den Aufführungen im Blick. Das war für mich eine große Überraschung auch.
Ja, Christine de Grancy ist eine, wie jetzt schon herausgekommen ist, eine bedeutende österreichische Fotografin, die sehr viel auf vielen Gebieten fotografiert hat. Und durch Vermittlung von Erika Pluha kam sie ans Burgtheater. Also Achim Benning hat sie dann tatsächlich engagiert als Fotografin. Und sie hat eine sehr ungewöhnliche, damals ungewöhnliche Weise gehabt, Theater zu fotografieren. Das war für sie auch etwas Neues. Sie ist nämlich während den Proben, während den Durchläufen auf die Bühne, hat sich zwischen die Schauspieler gestellt, Schauspielerinnen gestellt und hat fotografiert. Das wäre normalerweise bei einer anderen Person wahrscheinlich zu einem Skandal gekommen, weil das war damals absolut nicht üblich. Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler, so wurde mir erzählt und ich kenne ein paar, die mir das wirklich berichtet haben, haben sie geliebt und haben, es gab sogar den Ausspruch, ich glaube von Kurt Sowinetz: Wenn sie jetzt bei den Aufführungen nicht mehr da sind, dann vermisse ich was. Und es ist tatsächlich eine Art ständiger Vergegenwärtigung durch diese Fotografien passiert. Also man kann es sehr gut nachvollziehen. Es sind natürlich nicht die Inszenierungen, es ist kein Ersatz, aber es sind unglaublich gute Theaterbilder, die das wirklich vergegenwärtigen, was damals geleistet wurde.
Was damals geleistet wurde, das ist ein großes Thema. Es ist ein sehr umfangreiches Werk auch. Es umfasst einerseits Texte zum Theater, andererseits auch viele Lebensdokumente, also zu Anlasstexte hat er das selber genannt, wenn Würdigungen waren, Geburtstage waren und Achim Benning Reden gehalten hat und auch Briefe, zum Beispiel wenn er Hinterbliebenen seine Anteilnahme bekundet hat und zum Burgtheater, seine Burgtheaterzeit, was hat er eigentlich revolutioniert, was war das Besondere in den 10 Jahren?
Vielleicht kann ich zuerst etwas zu den Anlasstexten sagen. Ich finde, du hast sie zuerst zu Recht an den Anfang gestellt. Achim Benning hat nicht geschrieben, um irgendwelche Programmatiken zu veröffentlichen. Viele Theatertexte sind ja normalerweise Werbetexte, wo jemand darstellt, dass er die bedeutendste Theaterpersönlichkeit aller Zeiten sei. Das ist ein Buch, das damit nichts zu tun hat, sondern das ist ein Buch, wie du es schon erklärt hast, das Texte versammelt, die er zu bestimmten Anlässen gesprochen hat. Man hat es ihm zum Teil sozusagen aufgenötigt oder ihn auch gebeten. Er hat über Leute, die er gekannt hat, die vielleicht irgendwie eine Ehrung bekommen haben, gesprochen. Er hat bei Jahrestagen gesprochen. Und diese Anlasstexte sind aber mit höchstem Anspruch geschrieben. Wir kommen vielleicht später noch darauf zurück. Es ist fast wie ein Dichter. Er hat sich nicht als solcher gesehen, aber wie ein Schriftsteller, der eben zu gewissen Anlässen etwas schreibt. Das versammelt dieses Buch. Aber deine Frage war eine andere dann, also dass die Bedeutung des Burgtheaters. Man kann sagen, dass Achim Benning das Burgtheater in den 10 Jahren, in denen er Direktor war, vollkommen verändert hat. Er hat Stücke spielen lassen, teilweise auch selbst inszeniert, die noch nie im Burgtheaterplan waren. Er hat das Burgtheater aus dieser konservativen Aura herausgeholt, hat ein in seinem Verständnis politisches Theater daraus gemacht, ohne jetzt in Propaganda umzukippen, aber ein Theater, das die Zeitfragen, das die historischen Fragen ernst nimmt und aufnimmt in seine Inszenierungen, in seine Spielplangestaltung. Er hat das Ensemble vollkommen erneuert. Es sind unglaublich viele Leute, die dann sehr lang geblieben sind, von ihm engagiert worden. Teilweise auch sehr junge Leute, die hatten ihr erstes Engagement dort, wie etwa Regina Fritsch, die er dann auch sehr gefördert hat, begleitet hat und die ihm sehr wichtig waren. Er hat auch eine Dramaturgie installiert. Das war vorher am Theater, am Burgtheater nicht üblich. Das waren, ich würde sagen, alle waren, die da in dieser Dramaturgie gearbeitet haben, ausgewiesene Literaturwissenschaftler oder auch sozusagen Kenner, sei es nun Rudolf Weiß, der ein alter Freund von Benning war, der schon da war, aber den er dann eingebaut hat, der sich in der osteuropäischen Literatur sehr gut ausgekannt hat. Sei es, um nur ein zweites Beispiel zu nehmen, Reinhard Urbach, der Spezialist für Arthur Schnitzler, aber auch anderes und Nestroy war. Und diese Dramaturgie hat aktiv mitgearbeitet, hat auch geschrieben. Es gab spezifische Hefte, die wurden Planungen genannt und da drinnen waren auch wirklich Essays zur Zeit oder auch zur Geschichte. Also alles, was damals ganz ungewöhnlich war und was auch für das Burgtheater als ungewöhnlich galt.
Und er hat eben, du hast es schon angedeutet, vergessene Autoren wieder ausgegraben, wiederentdeckt. Einer davon eben Schnitzler, also die auch bewusst in der Zeit des Nationalsozialismus nicht mehr oder kaum gespielt wurden. Und das andere, er hat sich auch sehr für Exilautoren eingesetzt. Elias Canetti ist da auch eine zentrale Figur. Und das dritte dann, dass er einerseits die Ehrautoren, die geflohen sind oder Dissidenten waren, hat er aufgenommen im Burgtheater oder gespielt und eben auch ganz viele tschechische Autoren, die eben wie Václav Havel eingesperrt waren dann und nicht kommen konnten. Und er hat ihn eigentlich über Jahre begleitet und Havel hat auch in der Zeit vom Burgtheater als sein Muttertheater gesprochen. Also es war ein dezidiert politisches Theater im Bewusstsein der Vergangenheit, aber auch mit ganz stark Gegenwartsverankerung.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Arthur Schnitzler wurde ja in Wien gespielt, wurde aber vielfach als Boulevardautor gesehen. Er hat natürlich auch stark unterhaltende Elemente in seinen Stücken, aber das ist alles immer mit Sinn und teilweise auch natürlich mit scharfer Kritik an der Gesellschaft verbunden. Aber er wurde so als harmloser Boulevardautor vielfach gesehen. Aus diesem Gefängnis hat er Arthur Schnitzler befreit, wenn man so will. Und es wurden teilweise auch neue Stücke oder Stücke, die man nicht gekannt hat, eher unbekannte Stücke von Schnitzler gespielt, aber auch sehr bekannte, die eben mit neuen Lesarten versehen wurden. Sehr wichtig ist, glaube ich, das, was du erwähnt hast, dass der Bezug zu Exilautoren, das war damals ganz ungewöhnlich. Da ist eben bei Canetti zu nennen die Komödie der Eitelkeit, die also ein Riesenerfolg war, aber auch ein Skandal war. Also das wurde auch skandalisiert und es wurde Broch gespielt, es wurde Musil gespielt. Es gab Lesungen oder eine Lesung von Manes Sperber, mit dem Achim Benning befreundet war. Und sehr wichtig war auch, du hast es erwähnt, Václav Havel, der eben nicht ausreisen konnte, teilweise eben dann im Gefängnis gesessen ist, verurteilt war vom tschechischen Regime und dessen Stücke gespielt wurden und der ein Gegenwartsautor, ein Burgtheaterautor wurde, der seine eigenen Stücke nicht sehen konnte. Es wurde dann, um das auch zu demonstrieren, bei den Premieren ein Bild heruntergelassen mit der Unterschrift: Wir vermissen heute Václav Havel, weil er eben nicht zur Premiere kommen konnte. Berichtet wurde mir auch, dass sie in der Pause telefonischen Kontakt hatten. Also wir natürlich, da war er noch in seiner Wohnung, später war das im Gefängnis natürlich absolut nicht mehr möglich. Aber sie hatten telefonischen Kontakt und hatten ihm berichtet, wie es war. Für ihn war sehr wichtig, dass gelacht wurde. Also es waren Komödien, kleine oder größere Komödien, die das menschliche Verhalten, Opportunismus, Anpasslertum, auch Kontrolle, Zensur behandelt haben, aber eben auf eine Weise, die stark satirisch und komödiantisch geprägt waren. Das war ihm auch sehr wichtig.
Und zum Thema Exil, also es waren ja auch die bei den Schauspielern und Dramaturgen und Regisseuren teilweise eben mit Exilhintergrund. Und das war Achim Bending auch immer ganz wesentlich. Die hat auch sehr geschätzt, die Kolleginnen und Kollegen. Also da war ja zum Beispiel Manfred Inger, Adrian Gessner oder Angelika Hurwitz, die die erste Frau war, die am Burgtheater als Regisseurin gearbeitet hat.
Ja, also Manfred Inger war ein Verfolgter des Nationalsozialismus, ein jüdischer Schauspieler. Es gab andere auch noch. Es gab etwa Alfred Balthoff, mit dem er dann sehr befreundet war. Und dann gab es neben dem bereits erwähnten Václav Havel und anderen tschechischen Autoren, etwa Pavel Landowski, der auch als Schauspieler agiert hat. Und die dritte Gruppe, wenn man so will, ist die Gruppe, die aus der DDR weggegangen ist, wobei er auch Regisseure engagiert hat, wie Manfred Wegwerth, die in der DDR gearbeitet haben. Also es war für ihn nicht jetzt in erster Linie das Kriterium, ob jemand in der DDR lebt oder nicht lebt, sondern es war für ihn ein Kriterium, dass die Qualität gegeben war. Unter diesen qualitätvollen Regisseuren waren einige, die die DDR verlassen haben, aus politischen Gründen, weil sie sich dort nicht in ihrer Arbeit entfalten konnten. Dazu gehört eben Adolf Dresen, der ein linker, sagen wir, ein enttäuschter Kommunist war, wenn man ihn jetzt ein bisschen charakterisieren möchte, der sehr wichtige Inszenierungen am Burgtheater verantwortet hat. Und es war Angelika Hurwitz, die eigentlich in beide Bereiche fällt. Angelika Hurwitz galt unter dem NS-Regime als Halbjüdin. Sie durfte nicht spielen, hat dann in den verschwiegenen Tälern des Erzgebirges bei Theatergruppen Unterschlupf gefunden. Das ist aber eine Geschichte, die gar nicht so bekannt war, die sie erst dann einmal später erzählt hat. Und sie war eine bedeutende Schauspielerin und auch Regisseurin in der DDR und hat die DDR dann verlassen. Also sie ist tatsächlich, worauf gar nicht so jetzt das Gewicht gelegt wurde, die erste Frau, die am Burgtheater inszeniert hat. Also das war vorher undenkbar. Aber das wurde gar nicht jetzt werbemäßig in den Vordergrund gestellt. Das hat sie auch betont, das war für sie sehr angenehm. Da hat man nicht drüber nachgedacht. Oder beziehungsweise die Direktion hat sie wegen ihrer Qualität genommen und sie hat auch wichtige Sachen, auch verfemte Autoren wie Sternheim, etwa, sie hat auch den Hofmeister in der Brecht-Bearbeitung inszeniert und viele andere Sachen.
Was einerseits die Zeit von Achim Bending am Burgtheater, was er künstlerisch geleistet hat. Man kann das aber nicht betrachten, ohne über die Angriffe zu sprechen, die in der Zeit stattgefunden haben, und zwar vom Beginn seiner Direktionszeit.
Ja, das waren Angriffe, die in erster Linie von der FPÖ ausgegangen sind. Es war damals der ehemalige SS-Mann Friedrich Peter war Vorsitzender der FPÖ und hat sich mit anderen Abgeordneten der FPÖ im Parlament, aber auch auf sonstigen Ebenen radikal gegen die Burgtheaterdirektion Bening gewandt. Es wurde ihnen linkes Theater vorgeworfen. Er hat überhaupt nur DDR-Regisseure gesehen, wobei das Komische ja ist, dass die meisten von diesen sogenannten DDR-Regisseuren ja weggegangen sind aus der DDR. Das hat diese Leute nicht interessiert. Also sie haben gehetzt, sie haben sich als Bildungsbürger geriert, die das alte Burgtheater wollten, viel Klassiker wollten. Das waren aber alles leere Phrasen, denn es wurden natürlich auch Klassiker gespielt. Aber in erster Linie ist es gegen die politische Orientierung gegangen. Dazu kamen noch Teile der ÖVP, insbesondere Erhard Buseck, der von einer linksfaschistischen Richtung gesprochen hat, also hat dieses Wort damals verwendet. Buseck hat es dann später ein bisschen abgeschwächt, aber dennoch war die ÖVP in weiten Teilen längere Zeit bei dieser Kampagne dabei. Und medial wurde es betrieben von der Kronenzeitung, da wurde eine unglaubliche Hetze betrieben und auch von Teilen der Tageszeitung Die Presse. Also die hat auch eben die Chimäre eines früheren, besseren Burgtheaters gezeichnet und gegen die sogenannten Linken agiert. Interessant ist vielleicht, und da kann man vielleicht auch einen Vorgriff machen, einen zeitlichen, dass teilweise dieselben Leute, die in der Presse, und auch da war es etwa die ehemalige Nationalsozialistin Ilse Leitenberger, dieselben Leute, die in der Presse gehetzt haben, oder dieselbe Redaktion, könnte man vielleicht besser sagen. Es hat auch Leute gegeben, die aus einem weniger politischen Hintergrund agiert haben, wie Katrin Kathrein. Aber ähnliche Leute oder dieselben Leute haben dann plötzlich eine Wendung betrieben, so im Laufe der 1980er Jahre dann, und haben plötzlich diese Direktion als altmodisch erklärt und haben herbeigerufen, das moderne oder man könnte sagen modernistische deutsche Regietheater, wie sie es gesehen haben. Und so ist sie auch eine interessante konformistische oder auch opportunistische Wendung, also von der Hetze gegen den politischen Direktor Achim Benning zur Hetze oder vorgestellten Verachtung gegen den nicht modernen Achim Benning. Diese Wendehalsfreudigkeit ist auch in dem Buch von Achim Benning beschrieben. Also es gibt bei ihm auch die Pointe, dass die, ich zitiere das jetzt etwas frei, dass die gleichnamige Vogelgattung gegenüber den in Wien agierenden Wendehälsen geradezu stiernackig sei.
Also du hast schon den Vorwurf erwähnt, dass ihm dann vorgeworfen wurde, nicht modern zu sein. Das ist dann auch vor allem aufgekommen, dann wie sein Nachfolger da war. Was dann auch die Erinnerung oder das Bekanntheit eigentlich bis heute geprägt hat.
Das war sicher ein Faktor. Also die Propaganda der Direktion von Klaus Peymann hat darauf beruht, dass sie jetzt wirklich alles neu machen, dass vorher, sie sprachen von der Loden-Fraktion, die vorher da war. Also man bekam das Bild eines vorher ganz konservativen Burgtheaters, was natürlich nicht gestimmt hat, sondern das war ja die Burgtheaterdirektion von Achim Benning. Und teilweise haben die Journalisten diese doch leeren Parolen, dass jetzt alles neu sei, dass jetzt alles politisch sei, dass jetzt alles so offen sei, gerne nachgeschrieben. Das ist eben auch dieser gewisse Konformismus, der da geherrscht hat. Das ist sicher ein Faktor. Und hinzu kommt, dass Achim Benning hat am Anfang, auch da gibt es etwas in dem Buch, von einem Theater des Zweifels gesprochen. Also er war ein sehr politischer Mensch, aber er war kein Mensch der Parolen oder der Proklamationen von politischen Losungen, sondern das Theater des Zweifels hat eben das Nachdenken, die Nachdenklichkeit, den Gedankenreichtum gemeint, dass man alles auch in Zweifel ziehen sollte. Dieser Zweifel war der Nachfolgegeneration fremd. Also die hatte sich sehr stark auf Pressekonferenzen eben mit Werbejargon und mit Parolen realisiert. Und das kam natürlich im Journalismus auch leichter an. Also das war irgendwie angenehmer als jemand, der alles anzweifelt und unter anderem auch Teile des Journalismus angezweifelt hat. Also es gab eine sehr bekannte Rede, die er als man ihm die Keinsmedaille verliehen hat, gehalten hat, wo er gesagt hat, es müsste eigentlich jemand einmal auf die Idee kommen, die damalige Keinsmedaille abzulehnen, weil sie nämlich von Journalisten vergeben wird. Also was ist das eigentlich für eine tolle Medaille, die von der doch relativ, zumindest in weiten Teilen niveaulosen österreichischen Presse oder von österreichischen Theaterkritikern vergeben wird. Und das hat man ihm auch nicht verziehen und das hat auch dazu beigetragen, dass er in der Presse dann oder in Teilen der Presse. Es gab wirklich wichtige Ausnahmen. Also eine wichtige Ausnahme war etwa Sigurd Löffler vom Profil, könnte man noch andere nennen, aber das war vielleicht die wichtigste Ausnahme. Aber das hat eben dazu geführt, dass er von Teilen der Presse dann auch eben als altmodisch oder als nicht einer der ihren angesehen wurde oder herbeigeschrieben wurde.
Nach seiner Zeit am Burgtheater ging er dann ans Schauspielhaus Zürich. Dort hat er besonders hervorgehoben die Nähe von Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch, die eben in Gehweite gewohnt haben. In schöner Erinnerung hat er auch ein Fest für Václav Havel. Das ist auch seine große Freundschaft zu den Autoren, nicht nur zu Schauspielern und Regisseuren. In Zürich hat er aber andere Schwierigkeiten. Also in Wien ist er von der Presse angegriffen worden, hatte aber in der Ära Kreisgeben politisch vollen Rückhalt. In Zürich war das ganz anders.
Ja. Er hatte ja viele, wie man auch aus den Unterlagen sehen kann, hatte viele Angebote oder Interessenten, die ihn an Theater holen wollten, auch an deutsche Theater. Und er hat sich für das Zürcher Schauspielhaus, das kann ich vielleicht vorab sagen, deshalb auch interessiert, weil das Zürcher Schauspielhaus eine Geschichte hatte, die wiederum sehr stark mit Exilanten und Exilantinnen zu tun hatte. Also das war das bedeutendste, es war kein Exiltheater, aber es war das bedeutendste antifaschistische Theater in der Zeit des Nationalsozialismus in Zürich. Die haben also direkt oder indirekt natürlich Theater gemacht, das auf den Nationalsozialismus reagiert hat, die eine Gegenposition eingenommen haben. Das hat ihn interessiert. Er hatte nicht die Illusion, dass das noch wirklich vorhanden war, aber es waren noch einige Leute da, also Maria Becker zum Beispiel und andere. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass er im Grunde schon seine Gedanken fortgesetzt hat, ein kritisches Theater, ein Theater der Reflexion, ein Theater der Autoren. Also das erste Stück, das er inszeniert hat, war von Arthur Schnitzler, Professor Bernhardi, und ein Theater mit Autoren. Also du hast es eh genannt, also Friedrich Dürrenmatt, dann Max Frisch, Canetti, Weser Canetti hat er wieder sozusagen entdeckt oder neu entdeckt, war der Erste, der diese Stücke spielen hat lassen. Die Schwierigkeiten, die du jetzt genannt hast, waren kulturpolitische, von der Verwaltung, sozusagen von staatlicher Seite. Einerseits war etwa die Haltung, die kritische Haltung von Max Frisch gegen die Armee, wurde also zu einer Verteufelung des Theaters dann genützt von staatlicher Seite. Das war ein absolutes Tabu. Es kam auch damals die Überwachungsaffäre, dass Intellektuelle jahrelang in der Schweiz überwacht wurden, mit wem sie Kontakt hatten und so weiter. Die kamen auf, und so war Max Frisch also wiederum ein besonderes Feindbild. Das wurde nicht gewollt. Es wurde aber auch nicht gewollt, dass man einen wirklichen Spielplan gestaltet. Das Ideal war der Ensuite-Spielplan, weil der billiger war. Und die haben das wieder eingefordert und haben sich eigentlich nicht an die vertraglichen Abmachungen gehalten. Auch für Achim Benning war es wichtig, einen Spielplan zu haben mit wechselnden Stücken und nicht einen Spielplan, wo man sozusagen 10-mal oder 15-mal dasselbe Stück spielt, nur weil es billiger ist. Also es gab mit dem Verwaltungsrat und mit den staatlichen Stellen enorme Schwierigkeiten, Kürzungen und solche Schwierigkeiten, dass er dann nach 3 Jahren gesagt hat, das kann er nicht mehr verantworten, und er hat das zurückgelegt. Aber der Spielplan, wie du sagst, ist sehr eben von Autoren, von Literatur geprägt, von Auseinandersetzungen geprägt. Sie haben damals, was auch neu war, eingeführt, Diskussionen nach Aufführungen, etwa über die Armee, wo sie auch Spezialisten hingegeben haben und wo sie dieses Tabu, die heilige Schweizer Armee, durchaus also sehr kritisch dann beleuchtet haben und auch in Frage gestellt haben. All das wurde natürlich nicht gern gesehen von staatlicher Seite.
Auch was er schon im Burgtheater eingeführt hatte, war das Kindertheater, was ihm sehr wichtig war. Und dass eben auch große Schauspieler und große Regisseure für Kinder Stücke aufgeführt haben.
Das war sehr wichtig. Das war eben, wie du sagst, im Burgtheater schon. Da hat man einen Regisseur wie Leopold Lindberg eingeladen zu inszenieren und bedeutende Regisseure, aber auch bedeutende Schauspielerinnen und Schauspieler. Das heißt, das war nicht nur irgendeine Nebensache, für die Kinder ist nicht wichtig, sondern das war der höchste Anspruch. Ja. Und das wurde auch fortgesetzt, oder man hat versucht, es so fortzusetzen am Zürcher Schauspielhaus, hat aber auch wieder zu Schwierigkeiten geführt. Es wurde zum Teil auf Schweizerdeutsch hat man versucht, für die Kinder es zu machen. Da hat es geheißen, das gab es noch nie am Zürcher Schauspielhaus. Also auch das hat große Schwierigkeiten gebracht, aber die Einführung des Kindertheaters, die nebenbei gesagt dann unter Klaus Peymann wieder abgeschafft wurde, diese Sparte oder dieser Bereich, als wirklich einen höchst qualifizierten Abend, das war eine ganz wichtige Sache.
Er ist dann nach seiner Zürcher Zeit ans Reinhardt-Seminar berufen worden als Professor, und es wird im Buch relativ wenig über eure Bekanntschaft gesagt, nur dass ihr eben beide gemeinsam unterrichtet habt. Möchtest du vielleicht an dieser Stelle ein bisschen was über eure Freundschaft erzählen?
Ich habe ihn natürlich als Regisseur kennengelernt, seine Arbeiten kennengelernt in meiner Jugendzeit, da habe ich ihn aber nicht persönlich kennengelernt. Es ist richtig, dass er Max-Reinhardt-Seminar-Professor für Regie wurde, und da habe ich ihn dann persönlich kennengelernt. Es war sein Wunsch, relativ bald mit mir sehr eng zusammenzuarbeiten. Man muss sich das so vorstellen, dass vorher am Reinhardt-Seminar Dramaturgie, ist mein Fach, und Regie paradoxerweise relativ wenig miteinander zu tun hatten. Also die Leute sind als Fachmenschen da so aneinander vorbeigegangen. Für ihn war es sehr wichtig, dass diese Zusammenarbeit, die hat sich daraufhin, könnte man sagen, auf 2 Bereiche konzentriert. Nämlich wir haben einen Unterricht, der hat Regietheorie geheißen, zusammengemacht über Jahre hin. Wie der Name schon sagt, das war ein theoretischer, wissenschaftlicher oder wir haben es natürlich auch unterhaltsam gemacht, also Wissenschaft kann ja auch unterhaltsam sein, aber ein theoretischer Unterricht, vielleicht ein Umweg für die Studierenden, aber ein Weg, der sich sehr stark mit literarischen, politischen, gesellschaftlichen Fragen auseinandergesetzt hat. Und das andere war die Zusammenarbeit bei den Inszenierungen, die er betreut hat, die ich dann auch dramaturgisch mitbetreut habe, also Vorgespräche, Fassungen. Da hat Achim Benning überhaupt, um jetzt weniger von mir zu reden, in einer Weise gearbeitet, wie es selten damals zu finden war. Also man muss sich vorstellen, dass damals am Reinhardt-Seminar sehr oft so war, dass Prominente ab und zu mal vorbeigeschaut haben und dann weniger Prominente sich dort verwirklicht haben, aber auch nicht gerade besonders engagiert haben. Er hat sich sehr engagiert für die Studierenden. Er hat wirklich ganz intensiv ihre Inszenierungsarbeiten betreut in einer Weise, die ihnen aber auch große Freiheiten gelassen hat. Er hat mit ihnen viel gesprochen, also Stunden im Kaffeehaus und dann natürlich nach den Proben, nach den Aufführungen sie begleitet. Kritik geübt, in diesem Sinn, dass man also es verbessert hat. Und er hat auch zu einem Zeitpunkt, wo dann ein neuer Studienplan gefordert wurde, sehr interessante Vorschläge für den Studienplan gemacht, die bis heute wirksam sind. Also da sind wirklich also eigentlich Spuren hinterlassen worden. Es gab den Wunsch von Studierenden und auch einzelnen Lehrenden, dass er das Reinhardt-Seminar leitet. Das hat er weit von sich gewiesen. Also das wollte er auf keinen Fall machen. Ja.
Und wie schon eigentlich in allem, war auch beim Reinhardt-Seminar war ihm das Geschichtsbewusstsein wichtig. Das heißt, er hat die fehlende Aufarbeitung 2004 zum Beispiel noch angeprangert, weil eben nach dem Krieg dann ehemalige Nationalsozialisten wieder unterrichtet haben und eben auch der ehemalige Stellvertretende und dann Leiter Emil Geier nicht erwähnt wurde, wie in seiner Studienzeit. Da hat er sich auch sehr engagiert gegen das Vergessen und für die Erinnerung.
Ja, also Emil Geier ist im Konzentrationslager ermordet worden, ein bedeutender Regisseur, Theaterleiter, Direktor des Theaters in der Josefstadt und dann Direktor des Reinhardt-Seminars. Also geleitet wurde es von Max Reinhardt, der allerdings natürlich selten da war und schon auch dort inszeniert hat. Aber wirklich geleitet, wirklicher Direktor war eben der Emil Geier. Mit dem hat sich Achim Benning schon während seiner Studienzeit beschäftigt und das war dann später tatsächlich ein wichtiges Thema. Ein Anlass, um jetzt wieder zu den Anlasstexten zu kommen, ein Anlass war ein geplantes Jubiläum von der Leitung. Dieses Jubiläum hätte die üblichen Phrasen gehabt, der große Reinhardt und seit immer schon das bedeutende Reinhardt-Seminar, ohne Erwähnung der vertriebenen und verfolgten und im Fall von Emil Geier ermordeten Lehrenden des Reinhardt-Seminars, die in der Reinhardt-Zeit, die immer wieder beschworen wird, die eigentliche Bedeutung ausgemacht haben und dann eben vertrieben wurden. Dieses Jubiläum wäre an und für sich nichts Außergewöhnliches gewesen, weil immer so gefeiert wurde. Ja. Ich habe, und da kann ich jetzt vielleicht doch ein bisschen auch etwas von mir sagen, ich habe das durchaus als einen Skandal empfunden und habe das kritisiert, war eigentlich überhaupt gegen das Jubiläum, weil ich finde überhaupt die Fetischisierung von runden oder halbrunden Zahlen finde ich albern. Und es gelang dann mit Hilfe von Achim Benning und mit Hilfe noch von einzelnen Kollegen und Kolleginnen, dieses Jubiläum umzudrehen und ins Zentrum zu rücken, die verfolgten und vertriebenen Lehrenden und auch Studierenden des Max-Reinhardt-Seminars. Wir haben auch eine Gedenktafel dann anbringen lassen und es wurde eine Broschüre herausgegeben. Da hat Achim Benning zwei sehr wichtige Beiträge beigesteuert, die auch in dem Buch nachgedruckt sind. Und er war da sicherlich einer der treibenden Kräfte, um aus dieser Beschönigung zumindest zeitweilig rauszukommen.
Ich möchte jetzt mit einem Zitat schließen von Achim Benning. Wenn auch das meiste, was zu sagen wäre, ungesagt bleibt, sind wir jetzt am Ende angelangt. Das Buch ist trotz oder wegen seines Umfangs sehr leicht zu lesen, sehr interessant zu lesen, unheimlich spannend, gibt Einblicke in Wiederzuentdeckendes, ist auch sehr unterhaltsam zu lesen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Peter.
Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Achim Benning, In den Spiegel greifen, Texte zum Theater 1976 bis 2023, herausgegeben von Peter Röster, im Hulitzer Verlag erschienen.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.com. www.radio-wissen.org